Hallo und herzlich willkommen zu einer Brettspiel-News-Spezialausgabe, das heute sogar in doppelter Hinsicht, denn zum einen wird das ein Zweiteiler werden und zum zweiten wird der zweite Teil nicht bei uns wie gewohnt bei Brettspiel-News erscheinen, sondern bei Quality Downtime, den freundlichen Podcast, der jetzt im Oktober gegründet wurde und von wahrscheinlich euch allen bekannten Personen. Und ich begrüße erstmal Lisa, den Daniel 2.5, den Philipp und den Sven. Hallo.
Hi.
Moin.
Ja, den hallo, Thomas habe ich
vergessen. Thomas.
Den Thomas habe ich vergessen. Tut mir leid. Aber ich habe mich selber auch vergessen. Ich bin der Daniel 1.0.
Hallo Daniel, hallo Thomas, hallo Rest.
Ja. Ja, und wir hatten einen ganz besonderen Anlass, warum wir gedacht haben, wir wollen jetzt hier mal zusammen quatschen, denn wir hatten einen, vor 2 Wochen ist es jetzt her, ja, also ist jetzt irrelevant, wenn ihr den Podcast hört, das wird ja erst ein bisschen später stattfinden, aber auf jeden Fall hatten wir vor kurzem erst ein Brettspiel-Wochenende gemeinsam, da waren wir einige Personen aus beiden Lagern und wir haben zusammen Brettspiele gespielt, es hat richtig viel Spaß gemacht und haben uns gesagt, dann lass uns doch mal zusammensetzen und mal drüber quasseln, welche Spiele wir jetzt besonders vorstellen wollen, welche uns besonders Spaß gemacht haben. Ja, und da haben wir, denke ich mal, als Einstieg kann ich direkt noch sagen, ihr müsst auf jeden Fall den zweiten Teil auch hören, weil wir haben das mit Absicht so gemacht, dass auf jeden Fall noch 3 sehr spannende Titel im zweiten Part kommen. Also auf jeden Fall zu Quality Downtime dann hinterher wechseln und wir gucken, dass wir die Folgen so online stellen, dass ihr dann, wenn ihr diese hört, auch gleich sofort die nächste weiterhören könnt. Ja, so. Fangen wir doch vielleicht dann direkt mal, steigen wir ein mit dem ersten Spiel. Da haben wir nämlich alle mitgespielt und haben gedacht, das ist ja perfekt für den Einstieg heute hier. Und Sven, was haben wir denn als erstes, also was wir heute hier unbedingt besprechen wollen?
Ich wollte auch gerade sagen, der Sven, der muss das jetzt einleiten. Da geht kein Weg dran vorbei.
Machen?
Ja, doch, Sven.
Da führt kein Weg dran vorbei.
Ja. Er weise uns die Ehre.
Du kannst vielleicht auch noch deinen Umhang dazu anziehen, auch wenn die Leute es nicht sehen, aber so
das
für uns.
Das ist kein Umhang, es ist eine Kutte.
Wollte ich gerade auch sagen.
Vielleicht wissen die Leute jetzt schon, worum es geht.
Vermutlich, ja. Das war zwar nicht das erste Spiel, was wir an dem Wochenende gespielt haben, aber wie ihr sagt, das war das einzige, was wir alle gemeinsam gespielt haben.
Ich glaube schon, sogar. Ja.
Genau, der Wunsch war, Blood in the Clock Tower zu spielen und deswegen habe ich das auch mitgebracht. Ich habe mich wieder mal in meine Kutte geworfen, in meine rote Kutte und wir haben das Einstiegssetting gespielt von Blood in the Clock Tower. Ja, soll ich das Spiel vorstellen oder kennt das eigentlich jeder? Was meint ihr?
Ich würde es auf jeden Fall mal vorstellen, weil vielleicht gibt es hier und da immer noch Menschen, die es nicht kennen. Also wer jetzt nicht regelmäßig ein Brettspieltreffen zum Beispiel besucht, der wird es tendenziell eher nicht kennen.
Denke ich auch. Also ja. Es ist ein Großgruppenspiel. Gilt als Nachfolger von Werwölfe, wobei ich das zu kurz gegriffen finde. Ja, genau. Die Spielgruppe ist in 2 Lager unterteilt. Eine böse Fraktion, die den Dämon inbegriffen hat. Der Dämon möchte das ganze Dorf vernichten und am Schluss alleine übrig bleiben. Und die gute Fraktion, die Dorfbewohner, die eben den Dämon hinrichten möchten am Tage. Und genau, das Spiel läuft über 2 Phasen ab. Eine Nachtphase, in der ich als Spielleiter herumgehe, vereinzelte Personen aufwecke und die können dann ihre Spezialfähigkeit, sie kriegen Informationen im Spiel über irgendwelche, wer ist böse, wer ist gut, wer könnte in welchem Team kommen sein. Und am Tage können die Menschen dann miteinander diskutieren. Sie können aufstehen, sich frei im Raum bewegen und eben Informationen austauschen und so rausfinden, wer der Dämon ist. Der Dämon hat natürlich auch seine Schergen und seine eigenen Informationen, um da dagegen zu wirken. Und genau, am Ende des Tages werden dann alle zusammengerufen und dann wird eventuell jemand hingerichtet oder auch nicht. In der Nacht stirbt aber höchstwahrscheinlich immer einer durch den Dämon. Und so hat das Spiel dann irgendwann mal ein Ende und eine Seite hat gewonnen. Ich als Spielleiter gewinne eigentlich in jeder Partie. Ich habe jetzt knapp über 60 Partien geleitet von Blood in the Clock Tower. Ich habe bei 3 Partien mitgespielt als Spieler. Also die meiste Zeit leite ich. Ja.
Weil du es einfach toll machst.
Ja, danke schön. Wie hat euch das Spiel denn gefallen? Die Partie.
Also ich mag das Spiel generell sehr gerne. Ich mochte auch schon Werwölfe sehr gerne. Und ich finde auch Blood on the Clock Tower ist so die bessere Variante, weil die in der ersten Nachtphase sterben, die sind dann nicht raus und langweilen sich, sondern können ja trotzdem noch mitdiskutieren. Deswegen finde ich an sich das Spiel richtig cool. Und die Runde fand ich deswegen echt spannend, weil wir uns untereinander erstaunlicherweise relativ schnell so ein paar Informationen anvertraut hatten, vor allem Daniel 1.0 und Daniel 2.5, sodass wir eigentlich in der zweiten Tagphase den Dämon hinrichten wollten, mir nur keiner geglaubt hat, weil ich so für die anderen so random angeklagt hatte. So, das ist Thomas, weil, kann ich nicht sagen, aber
man fühlt es doch.
Es könnte Thomas sein. Ja, er wurde nicht hingerichtet. Aber das war total spannend, weil tendenziell sind die Leute ja immer eher so zurückhaltender mit der Information. Keiner traut keinem, alle sind böse. Und da hat sich aber irgendwie so eine kleine Gruppe gefunden und konnte dann irgendwie durch Zufall es eigentlich lösen, aber die anderen haben einen den Strich durch die Rechnung gemacht, wie zum Beispiel ein Philipp, der hat nicht abgestimmt.
Das ist für mich als Spielleiter auch immer ein ganz spannender Moment in dem Spiel. Ich weiß ja ganz genau, wer der Dämon ist. Und wenn dann alle auf den Dämon zeigen in der Hinrichtung, dann denke ich mir auch, nee, jetzt ist das Spiel gleich vorbei. Aber nein, es wurde dann doch nochmal abgewendet.
Ja.
Ja.
Ja, auch Daniel zum Beispiel, wir haben uns zwar ausgetauscht, aber du warst jetzt auch nicht dafür, Thomas hinzurichten, weil du das noch nicht 100% nachvollziehen konntest, wie die Argumentation da war, und das war auch nachvollziehbar von dir. Ich hatte es auch nur gesagt, weil ich es quasi im Gefühl hatte, ich wusste, die Gruppe war gespalten, weil, und das ist übrigens ein Vorteil von Blood and the Clock Tower, im Gegensatz zu Werwölfe, jeder hat irgendwie eine Rolle, jeder kann irgendwie dazu beitragen und ist nicht einfach nur Dorfbewohner und hofft, dass er nicht stirbt. Von daher riesiges Plus für Blood and the Clock Tower. Und ich hatte ja die Information, dass die Gruppe geteilt war. Und deswegen wusste ich, an irgendeiner Stelle mussten zwei und zwei geteilt sein. Und ich hatte Thomas gesehen und habe gesagt, oh, du bist hier der Dämon. Und so wie er reagiert hat, ich wusste es einfach, aber ich kann es halt auch nicht in Fakten pressen. Also, und deswegen war es auch okay, dass du mir nicht vertraut hast, aber ich hatte trotzdem recht.
Ja, und ich hatte, das war ganz witzig, ich hatte ja die Information, meine Nachbarn sind beide sind nicht böse. Und deswegen, das war halt die Information, die ich in der Nacht bekommen habe. Und deswegen wusste ich ja, Lido und Daniel, ihr saßt ja neben mir, rechts und links. Und daher wusste ich ja, okay, euch kann ich vertrauen auf jeden Fall. Deswegen war ich auch direkt offen zu euch. Weil ich jetzt, Sven hätte mich natürlich betrunken machen können und mir falsche Informationen geben können oder so, aber das hat er zum Glück ja nicht gemacht.
Niemals, würde ich niemals tun.
Ja, aber grundlegend fand ich das Spiel auch spannend. Das war meine erste Partie. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, viel mehr als Werwölfe früher auf jeden Fall. Das habe ich halt auch sehr, sehr oft früher gespielt, aber das ist halt so wirklich random, wie ihr gerade auch schon sagtet, dass man dann einfach drauf geht und ist man raus. Und hier, das war schon spannender und das war auch jetzt nicht überlang. Ich hatte irgendwie auf unserem Brettspiel-News-Wochenende hatten wir ja schon mal so eine Partie, die ging ja ewig lange, gefühlt.
Da waren wir aber auch mehr Spieler, ja.
Ja, genau. Und das war irgendwie ein bisschen, also da hätte ich jetzt dann, glaube ich, keine Lust drauf, so auf so eine lange Session, aber bei uns fand ich es jetzt angenehm. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gespielt haben, eine Stunde oder so. War es maximal, oder?
Ja, ging mir zu lang, aber also ich denke, es ist ja kein Geheimnis, dass ich das Spiel abgrundtief hasse. Und
du wirst also beim nächsten Mal trotzdem wieder mitspielen, Thomas.
Genau.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Die Bedeutungslosigkeit des Individuums in der Gruppe. Ich werde mich dann wieder unterordnen müssen. Keine Ahnung. Für mich ist das einfach keine Spielerfahrung, die ich schätze oder gut finde. Ich mache das euch zuliebe, aber wirklich in mir sträubt sich alles, jedes einzelne Haar gegen dieses Spiel. Grundsätzlich habe ich gedacht, Hauptsache nicht bei den Bösen sein, der Rest ist mir egal und ich wurde der Dämon, der direkt in der ersten Runde komplett grundlos und ohne vorherige Absprache entlarvt wurde, wo ich gedacht habe, was ist hier los? Ich, keine Ahnung. Hab auch als Dämon nicht gut gespielt, keine Ahnung, weil ich mich wahrscheinlich gedanklich nicht mit den Regeln genug beschäftigt habe und einfach nur gedacht habe, fuck. Hoffentlich versaust du es jetzt nicht. Mehr habe ich eigentlich nicht gedacht während der ganzen Spielzeit. Aber ihr habt mich einfach nicht getötet. Das heißt, das Spiel ging einfach nicht vorbei. Aber ja, so war's.
Aber ja, du hast am Anfang ein bisschen die falschen Rollen ins Visier genommen. Ich weiß nicht, ob du die Information einfach nicht hattest, wer ist oder wer welche Rolle hat. Aber als Anfänger der Dämon zu spielen, ist schon etwas fies, weil du solltest das Spiel schon kennen, damit du weißt, welche Rollen soll ich rausnehmen.
Hm. Ja. Dann tötest du mich als erstes.
Ja.
Thomas.
Du hast mich halt verdächtig
angeguckt.
Genau. Und dann habe ich nachher noch jemanden getötet, dann ist jemand anderes gestorben und ich habe die Welt überhaupt gar nicht mehr verstanden. Ich wusste nicht mehr, was los ist. Dann habe ich gedacht, bin ich jetzt als Dämon besoffen? Hätte ja auch sein können, ne? Keine Ahnung.
Das hätte nicht sein können, tatsächlich.
Ja.
Daniel, du warst der Koch und im Endeffekt dich zu töten war halt absolut nutzlos, ja.
Ja, genau. Also es gibt einige Charaktere, die halt im Vorfeld, aber am Anfang des Spiels viele Informationen bekommen, die irgendwie wichtig sind, die auch später im Laufe des Spiels noch sehr wichtig sein können. Und es gibt gute Rollen, die im Laufe des Spiels immer stärker werden, weil sie Leute schützen können oder wie auch immer. Und diese Informationsrolle, die ist halt dann irgendwann nutzlos, weil du am Anfang die Informationen bekommst, das ist gut und wichtig und danach ist, naja, ob die jetzt da ist oder nicht, ist nicht so wichtig.
Eine von den super guten Rollen eigentlich hatte ich, wenn ich da Totengräber der nur absolut nutzlos war, weil niemand Lust hatte, irgendjemanden anzuklagen und hinzurichten. Deswegen war ich eigentlich komplett nutzlos. Und als ich dann angefangen wollte, nutzvoll zu werden, wurde ich umgebracht statt der Person, die eigentlich umgebracht werden sollte. Und dann war ich halt auch raus. Und davor habe ich nur nutzlosen Scheiß gemacht, der nichts gebracht hat. Ja, genau. Also ich habe auch zum ersten Mal gespielt, fand es aber auch ziemlich spannend und interessant, weil mich fucken diese reinen Social Deduction Spiele auch immer so ab, weil man immer so diese Pistole auf der Brust Momente ständig hat. Also irgendwer fragt einen was, alle gucken einen an und wenn man das Falsche sagt, ist man raus. Und das ist bei dem Spiel halt eigentlich nicht so, finde ich. Also klar kommt man in diese Situation auch, in diese Drucksituation, aber die sind selten so, ja oder nein. Es ist selten so, du sagst das falsch und bist raus. Das passiert, finde ich, in dem Spiel nicht so, weil einfach zu viele Sachen zu unklar sind und die Leute nicht quasi alle den gleichen Informationspool haben, weil man einfach nicht die Zeit hat, mit allen anderen Leuten die Informationen abzugleichen, weil auch niemand bereit ist, das am Anfang zu machen. Und ich denke, deswegen funktioniert es für mich besser, weil ich mag auch solche Spiele wie Werwolf nicht oder auch ein anderes Spiel, was jetzt in der Gruppe häufiger gerne mal gespielt wird. Einfach weil alle so auf so einem Informationslevel unterwegs sind, auf mehr oder weniger dem gleichen. Und wenn man dann nicht so richtig damit vertraut ist, wie das alles funktioniert und man sagt nur ein falsches Wort, dann wissen die Leute, die das Spiel kennen, sofort, okay, wenn der das sagt, das kann nicht sein, das kann nicht stimmen, also muss er gelogen haben. Und wenn er gelogen hat, dann ist er, ne, also, und das funktioniert bei dem Spiel halt so einfach nicht. Ne, sondern es ist immer irgendwie, Informationen können falsch sein, Informationen können unvollständig sein, nicht alle wissen das Gleiche. Spielleiter hat vielleicht irgendeinen Unfug angestellt mit Betrunkenheit oder so ein Kram. Ja. Und deswegen bleibt es halt immer irgendwie so ein bisschen konfus und vage.
Eben, du weißt ja oft selber gar nicht, ob du wirklich die Wahrheit sagst. Oder ob du denkst zwar, du würdest alle wirklich allen weiterhelfen, aber in Wahrheit bist du vielleicht einfach nur betrunken. Und,
ja, oder die Giftmischerin war da. Das hatte ich in meiner allerersten Partie. War ja felsenfest davon überzeugt, dass ich die ganze Zeit die Wahrheit wusste. Weil da war ich die Totengräberin und ich habe den ganzen Abend oder den ganzen halben Tag nur falsche Informationen bekommen und war am Ende total schockiert. Oh, what?
Kann passieren.
Aber also, ich finde die Spiele toll. Ich mochte auch Werwölfe damals, auch wenn ich zuerst gekillt wurde, fand ich es trotzdem irgendwie spannend zu sehen, die anderen Leute zu lesen. So, wie verhalten die sich in ihren Rollen, um dann für die nächsten Partien irgendwie was rausziehen zu können. Insofern bin ich da nicht so abgefuckt wie Thomas oder Philipp. Aber ich freue mich immer, wenn so eine große Runde zusammenkommt, weil am Ende des Tages redet man doch irgendwie so ein bisschen darüber und das macht irgendwie doch Spaß. Thomas, hab Spaß.
Also ich hab darüber nachgedacht, warum mir das keinen Spaß macht. Und am Anfang wusste ich es nicht. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass bei Blood on the Clock Tower mir die Abstraktionsebene fehlt. Das ist, ich lüge Leuten direkt ins Gesicht und muss Leute direkt hintergehen und direkt, ja, direkt Falschaussagen treffen. Ich habe keine Karten, die ich ausspiele, die das für mich machen. Ich habe kein Spielbrett wie bei Vizekraken, was ich auch nicht mag, aber lieber spiele ich das wie Blood on the Clock Tower. Da habe ich ein Spielbrett, was das für mich macht und vielleicht diese Kiste, die ich schüttel. Aber ich habe nicht diese direkte soziale Interaktion. Es ist immer bei anderen Spielen, wir haben ja auch Falsche Schlangen oder Avalon gespielt, da lege ich Karten aus und dann ist das nochmal irgendwie was anderes. Eine spielerische, mechanische Ebene zwischen mir und der Lüge irgendwie. Und damit komme ich vielleicht einfach besser klar.
Aber tatsächlich bietet Blood and Clock Tower für Spielertypen wie du vielleicht eine Lösung, und zwar in Form von Reisenden. Das sind extra Plättchen, die nicht in den Beutel geworfen werden, sondern ich bestimme eine Person, die zum Reisenden wird. Die Rollen sind normalerweise dafür da, wenn jemand später zum Spieleabend kommt, dann kann der noch mit einsteigen mit diesen Rollen oder eben früher geht. Die Fähigkeit der Rolle ist bekannt, ob sie gut oder böse ist, nicht. Ja, es gibt einen, der wird in der Nacht geweckt und der deutet auf jemanden und dessen Stimme wird dann bei der Hinrichtung als negativ gezählt oder er hat drei Stimmen. Solche Rollen sind es dann halt. Die Fähigkeit öffentlich bekannt. Mhm. Und damit bist du dann definitiv kein Dämon. Ich hatte in meiner Spielrunde nämlich auch eine dabei, die wollte unbedingt kein Dämon sein, weil sie sich das eben nicht zutraut. Dann habe ich ihr angeboten, dann werd doch einfach Reisender. Du bist definitiv kein Dämon, kannst aber trotzdem in beiden Fraktionen sein, theoretisch.
Okay, das ist eine Lösung, ja.
Damit haben wir Thomas auf jeden Fall für die nächste Partie
schon überredet. Yes. Er hat ja gesagt, wir haben viel gehört.
Ja. Er sagte, okay, das reicht.
Genau.
Ja, genau. Kann man nachher so zusammenschneiden.
Genau.
Irgendwann sagt Thomas mal ja, okay. Im Podcast.
Ja. Okay.
Also ich finde, das Spiel ist ja wirklich auch ein Phänomen, weil das kriegt man, glaube ich, wenn man jetzt nicht zu Brettspieltreffen geht, zu größeren, kriegt man das vielleicht gar nicht so mit. Oder manche Gruppen treffen sich ja auch echt nur dafür, um Blood on the Clock Tower zu spielen. Und wir haben das bei uns zum Beispiel im Brettspielclub Niederrhein. Da sind tatsächlich, die treffen sich dann regelmäßig, die verabreden sich und kommen dann parallel zu unserem Brettspieltreffen, nehmen einen riesigen Raum in Anspruch und spielen dann da den ganzen Abend halt das Spiel. Und teilweise spielen dann eben auch welche, die sonst immer nur bei uns jeden Monat immer schön ihre Strategiespiele gespielt haben. Die laufen dann auch dann freudig rüber und sagen, ah, ich spiele jetzt mit, ich habe mich angemeldet. Also man merkt schon, auch viele Leute aus der Brettspielbubble lieben dieses Spiel einfach und machen gerne mit und lassen sich auch drauf ein. Und das finde ich schon, deswegen fand ich es cool, dass wir das jetzt auch mal hier nochmal vorstellen können, auf jeden Fall.
Also ich habe ja extra dafür eine Spielegruppe gegründet, eine Social Deduction Gruppe. Seit 2 Jahren treffen wir uns einmal im Monat für jeweils 2 Partien. Ich leite auch bei Spieletastisch einmal im Monat Gruppen und auch bei Wald und Würfel habe ich schon Gruppen geleitet oder bei den Spieldinos, auf denen ihrem Community treffen. Ich muss halt für mich sagen, mir macht die Rolle des Spielleiters wesentlich mehr Spaß, weil ich eben alles weiß und da dann eben meinen teuflischen Spaß dabei habe.
Das ist ein ganz anderes Spiel dann halt auch. Das ist
ein ganz anderes Spiel, ja. Aber du musst höllisch aufpassen. Also es gibt so viele, gerade dieser Moment, wo ich den Philipp dann getötet habe in dieser Nacht, wo wir es vorhin davon hatten. Thomas, du hast den Bürgermeister ausgewählt und beim Bürgermeister habe ich dann die Wahl. Ich kann den Bürgermeister töten, ich kann aber auch jeden beliebigen anderen töten. Und in dem Moment stand das Böse ganz gut. Nee, ziemlich schlecht da. Eben.
Absolut,
und ich wollte die Guten damit nochmal verwirren. Der Philipp hätte in der Nacht dann eben eine sehr gute Information bekommen, dass eben ein Böser getötet worden ist und mit der Information zusätzlich mit dem Koch wärst dann du eindeutig der Dämon gewesen.
Übrigens auch die erste Information, die ich bekommen hätte, wäre das gewesen, ja? Wollte ich nur mal sagen.
Aber ich habe die Nacht so lange gebraucht zu überlegen, töte ich jetzt Daniel 1.0 oder lieber Philipp? Beides wären ganz gute Optionen gewesen, aber ja, hat am Ende doch nichts gebracht. Tut mir leid, Thomas, du bist dann halt auch hingerichtet worden irgendwann.
Zu spät, aber doch endlich, ja.
Aber ich kann das nachvollziehen, Thomas, dass du gedacht hast, ich will nicht der Dämon sein, weil das war auch mein Gedanke. Ich dachte, cool, ich habe Lust auf das Spiel mal auszuprobieren, aber bitte nicht der Dämon, weil da wäre ich auch mit überfordert gewesen. Da hätte ich, glaube ich, das auch nicht gut spielen können, denke ich mal.
Ja, ich saß sogar, bevor wir angefangen haben, das Spiel zu spielen, und dann saßen wir alle schon so eine Weile zusammen und haben so ein bisschen vorbereitet. Und ich saß da, glaube ich, 10 Minuten lang und habe darüber nach, was mache ich, wenn ich der Dämon bin? Ich habe schon angefangen, drüber nachzudenken und Strategien zu basteln. Was mache ich dann? Alles andere ist mir egal, aber wenn ich der Dämon bin, was zur Hölle mache ich dann? Da habe ich, glaube ich, mit Sicherheit 10 Minuten lang gesessen und drüber nachgedacht, was ich dann tun könnte. Aber dann ist es glücklicherweise der Thomas geworden.
Glücklicherweise, ja.
Ich finde es immer reizvoller, einen der Bösen zu spielen und die Leute die ganze Zeit anzulügen. Und so gut anzulügen, dass die Leute hinterher denken, was ist mit dir? Also das hatte ich verrückt zusammen. Dann hatten wir, glaube ich, eine Runde Werwürfel gespielt und ich habe ihn einfach so krass die ganze Zeit angelogen, dass er es mir nicht angesehen hatte. Und er war dann danach so, okay, also das ist, also das geht gar nicht. Warum so gut liegen? Aber ich finde, das macht so viel Spaß, die Leute da irgendwie so zu verarschen und so auf eine falsche Fährte zu führen oder deren Vertrauen zu gewinnen und die so für einen spielen zu lassen. Deswegen freue ich mich eigentlich immer, wenn ich eine der böseren Rollen habe. Aber es gibt ja nicht so viel, die Wahrscheinlichkeit ist ja eher größer, dass du einer der Guten bist. Ist auch okay, aber ich muss sagen, ich freue mich tendenziell immer eher, wenn ich der Dämon wäre. Oder Werwolf oder Giftmischerin, wie auch immer. Dani, wie fandest du das denn? Kannst du dich daran erinnern?
Nee, überhaupt nicht.
Aber aus irgendeinem Grund kann er sich nicht dran erinnern.
Genau, deswegen sind wir noch verheiratet oder sowas. Aber tendenziell vertraue ich dir auch bei solchen Spielen nie. Ja, wahrscheinlich ist das die Vorbringung. Das ist ein bisschen PTSD, was dann hochkommt. Und aber mal abgesehen davon, wir haben mit Sven hier einen Professionellen in der Runde. Was würdest du eigentlich machen, wenn der Dämon in der ersten Runde wirklich so angeklagt wird? Ich meine, hast du da irgendwelche Möglichkeiten noch zu intervenieren? Oder ist das Spiel dann einfach vorbei nach 10 Minuten?
Es gibt die Rolle von der scharlachroten Frau, die dann übernimmt, wenn der Dämon zu früh im Spiel stirbt. Also wenn noch 5 oder mehr Spieler da sind und der Dämon würde sterben, würde die Rolle übernehmen. Wenn du den nicht hast, dann lasse ich das durchlaufen und dann starten wir halt nochmal eine neue Rolle. Ich würde als Spielleiter äußerst ungern intervenieren und sagen, nee, mach das jetzt nicht oder sonst irgendwas. Ich bin neutraler Beobachter und wenn es dann so rausläuft, dann ist das so. Und da würde ich den Spielspaß einfach nicht kaputt machen wollen. Dann starten wir lieber nochmal neu.
Ja. Nee, macht Sinn.
Ja, also haben wir jetzt auf jeden Fall ganz, denke ich mal, genug erzählt, genügend Eindrücke. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, Blood on the Clock Tower mitzuspielen, macht das unbedingt. Oder schaut doch euch einfach mal um. Vielleicht findet ihr irgendwo in eurer Umgebung auch eine Gruppe, die das macht. Und probiert es einfach mal aus. Ist auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Also, ich glaube, hat man rausgehört, die meisten, bis auf Thomas. sind
Thomas
auch der
hat
Auffassung.
Auch seinen Spaß, der
genau.
ist zurückhaltend.
Genau, und das ist ja auch gar nicht, das ist ja nicht böse gemeint. Ich meine, es kann einem ja nicht jedes Spiel immer gefallen. Das ist ja normal.
Ja, das kenne ich.
Und es gibt auch Menschen, die mögen mehr Spiele nicht, als sie mögen, ne, Philipp?
Ich weiß nicht, was du jetzt, also warum du mich jetzt erwähnst.
Ja, cool. Ja, komm, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Das ist so der komplette Gegenentwurf im Prinzip. Ja, jetzt hatten wir hier gerade Chaos und Gequassel miteinander und Interaktion und dann kommen wir zur SETI. Weil auch das wurde am Wochenende gespielt.
Genau, da kommen wir zu SETI. Und das ist ja, wie ihr alle wisst, der deutsche Spielepreisträger des Jahres 2025. Und dementsprechend zu Recht. Auf jeden Fall. Hat man ja auch wieder gesehen in unserer Partie am Samstag. Vielleicht für diejenigen, die tatsächlich noch nicht von dem Spiel gehört haben oder einfach noch nicht wissen, worum es da geht. In SETI, da gibt es ein gleich Search for Extraterrestrial Intelligence, dafür steht das nämlich. Das ist eine Forschungsgruppe oder ich weiß gar nicht genau, was das genau ist. Die Art und Weise, wie wir nach außerirdischem Leben forschen. Und diese Mission gibt es schon sehr, sehr lange. Die ist auch basiert auf echten Fortschritten, die wir in der ganzen Raumforschung schon gemacht haben. Und in dem Spiel suchen wir natürlich nach diesen Außerirdischen. Aber das kann auch sein, dass wir die gar nicht finden. Ich glaube, theoretisch ist es sogar möglich, dass wir die gar nicht finden. Aber im Endeffekt geht es halt um Siegpunkte. Wir versuchen, möglichst viel davon zu erhaschen. Es gibt Möglichkeiten, indem wir andere Planeten erforschen, Missionen dorthin senden, Sonden in den Weltraum schicken oder eben auch tatsächlich, wie heißen diese kleinen Materialien, die man dann aussendet?
Sonden?
Was heißt die Sonden? Probes? Nee, diese Probes, ja.
Probe,
genau.
Sonde, Deutsch oder nicht?
Genau, ja, nein. Ich meine, diese Spuren waren das, die man da findet. Genau, man kann diese Spuren
man,
suchen. Ja, genau, das meinte ich. Um dann eben die Alienrasse zu entdecken. Also es gibt pro Spiel 2 Alienrassen, 5 insgesamt. Es sind also 2 unterschiedliche und zufällig gewählte Alienrassen, die gefunden werden. Die haben auch alle verschiedene Mechanismen. Und grundsätzlich passiert dieses Spiel in 5 Runden. Wir haben relativ knapp Ressourcen. Das sind Karten, das ist Energie, das sind Credits. Und haben die Möglichkeit, eben auf verschiedene Art und Weisen diese Spuren zu finden oder uns technologisch weiterzuentwickeln, um dann eben besser nach Außerirdischen suchen zu können. Es ist der genaue Gegenentwurf zu Blood on the Clock Tower, wie du schon gesagt hast, Daniel, weil wir eben relativ solitär spielen. Es gibt einige Überschneidungspunkte, in denen man sich Sachen wegnimmt, zum Beispiel, ne, Philipp, oder aber grundsätzlich kann man, hat jetzt keine Take-That-Mechanik in dem Sinne. Oder ich habe sie jetzt vergessen anscheinend. Aber nein, hat sie nicht, und wir sammeln eben relativ solitär unsere Siegpunkte. Und aber in diesem Spiel kann man eben auf verschiedene Art und Weisen vorgehen. Da hat man eben drei verschiedene Forschungsstufen. Man geht eher auf diese Sonden, man geht eher auf diese Computertechnologien, die man diese Daten, die man sammeln kann. Ich hatte jetzt dieses Spiel vor diesem Wochenende nur solo gespielt. Es ist halt relativ schwierig, einen Tisch zu bekommen. Es ist ein großer Brecher. Wenn ich es alleine spiele, brauche ich auch 4 Stunden dafür, weil ich mir gerne die Zeit nehme, das zu zerdenken. Ich störe dabei niemanden, deswegen nütze ich sie und nehme sie mir. In dem Spiel haben wir es natürlich jetzt, ich glaube, wir haben keine 4 Stunden gebraucht. Wir haben zu viert, glaube ich, 3,5 gebraucht. Nah dran. Aber zu viert, nicht alleine. Und da ist man natürlich ein bisschen, man kommt den Leuten entgegen und versucht nur das Erstbeste, die 80-20-Regel zu machen. Und weil ich das eben aus dem Solospiel nicht so wirklich kannte, weil man da eben nur einen Gegner hat, bin ich diesmal auf diese Signale gegangen, die man in die Sektoren, die man die gewinnen kann. Weil ich gehofft habe, jetzt gibt es endlich mal Leute, die auch auf Sektoren gehen, wo man wirklich mal in Schwung kommt. War jetzt bei unserer Partie tatsächlich gar nicht so. Aber ich habe tatsächlich, was ich sagen will, einfach mal eine andere Strategie genutzt als im Solospiel. Und im Endeffekt hat es irgendwie funktioniert.
Irgendwie, ja.
Irgendwie.
Du hast knapp die doppelte Punktzahl gehabt. Vom Zweitplatzierten, muss man sagen.
Es hat funktioniert. Ich war zufrieden. Mir hat es wirklich sehr, sehr gefallen und ich bin weiterhin ein Riesenfan von dem Spiel. Aber auch, weil es diese Mechanik ist, der Philipp hat es ja von schon mal angesprochen, es ist eine Mechanik, wo du Kombos aufbauen kannst. Hey, ich mache das und kriege dadurch noch diese eine Datenmechanik, bekomme da noch eine Karte, die ich dann tacken kann als Ressource nutzen kann, als Einkommen nutzen kann. Also es gibt wirklich viele Sachen, die du verketten kannst, und das ist genau das, was ich liebe. Und deswegen hat das mir auch in der Vierer-Konstellation sehr viel Spaß gemacht. Man hat ein bisschen mehr Interaktion als Solo, auf jeden Fall. Man hat ein bisschen mehr Table-Talk.
Und, ein bisschen mehr Table-Talk als im Solo-Spiel.
Ein bisschen.
Aber
ein
nur bisschen.
Ein bisschen viel. Nee, aber wie ging es euch denn? Ich habe ja unter anderem mit dir, Phil, und mit dir, Sven, gespielt.
Ja. Ich kann dazu sagen, also zur Interaktion, ja, du hast natürlich mehr Interaktion als im Solospiel, aber die Interaktion beschränkt sich halt doch auf eine zufällige Interaktion, würde ich es jetzt mal benennen. Du machst nicht wirklich etwas, um jemand anderem was kaputt zu machen. Es gibt keinen Arbeitereinsatz, wo du dann sagst, ich besetze jetzt das Feld, damit es Philipp nicht bekommt oder sowas. Nee, du drehst einfach am Sonnensystem, ja, schwieriges Wort. Du drehst einfach am Sonnensystem, weil es dir die Karte halt gerade eben sagt, und das läuft dem anderen nicht rein. Oder du landest auf dem Mars, wo der andere halt gerade auch landen wollte oder sowas, und du besetzt eben den Platz. Aber wirklich absichtlich machst du das nicht. Aber die Interaktion, ich finde die angenehm, auf einem angenehmen Niveau. Ich liebe das Spiel. Ich finde es auch sehr thematisch, auch wenn es einige thematische Ungereimtheiten gibt, dass das Sonnensystem einfach ein paar Mal mehr dreht im Jahr wie in einem anderen Jahr. Ja, gut. Aber ich finde es äußerst thematisch und ich liebe das Spiel.
Im Endeffekt ist es doch so, dass wenn alle relativ in eine Richtung spielen, dass das Spiel auch schneller voranschreitet, oder? Als wie wenn sich alle in verschiedene Richtungen spezialisieren.
Nein, weil das Spiel im Endeffekt auf 5 Runden aufgeteilt ist. Wenn du deine Handkarten leer gespielt hast, deine Ressourcen weg sind, dann beendest du die Runde. Das macht dann jeder. Ja, also 5 Runden lang. Ich glaube nicht, wenn alle in die gleiche Richtung spielen, wird sich das nicht verkürzen, nee.
Okay. Also ich muss sagen, ich hab lustigerweise das Spiel nur einen Tag lang erklärt, aber noch nie selber gespielt. Ich war nämlich Erklärbär bei Heidelberg, habe das einen kompletten Tag gespielt, angeleitet. Und seitdem habe ich es nie selber auf den Tisch gebracht. Deswegen relativ gut weiß ich noch, wie es geht, aber ja, ich würde es auf jeden Fall gerne mal mitspielen, aber für den Abend war es mir einfach zu lang dann.
Ja, war schon lang. Ne? Kann man nicht anders sagen. Also 3,5 Stunden würde ich auch sagen, aber es war natürlich mit Erklären. Ne? Also ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt.
Und tatsächlich habe ich das Spiel getrackt ohne Erklärung, 3,5 Stunden tatsächlich.
3,5 ohne? Ui. Ja, okay. Mhm. Jedenfalls haben wir schon uns eine Weile Zeit gelassen, aber es waren auch mehrere Leute dabei, die es zum ersten Mal gespielt haben. Muss man natürlich zwischendurch immer mal wieder, ne, so ein bisschen erklären und hier und da. Also mir hat's auch, was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, dass ich fand, dass das Thema gut durchkommt. Und das ist bei so einem dicken Eurobrecher ja normalerweise nicht unbedingt der Fall. Ne, was mir da besonders gut gefallen hat, ist, dass halt die Sachen, die man in dem Spiel macht, halt auch einfach thematisch irgendwie passend sind. Ne, startest eine Rakete, da brauchst du natürlich Geld für, musst den Scheiß erstmal bauen, musst den Kram losschicken. Und wenn das dann unterwegs ist, das Teil, und du irgendwo landen willst oder in Orbit willst, dann brauchst du Energie, um das irgendwie da zu platzieren und so. Und das macht schon Sinn. Und die Aktionen an sich sind ja auch alle relativ simpel. Ne? Startest eine Rakete und dann startet halt das Ding da auf der Erde. Das macht Sinn. Wo sonst? Ne? Da kommst du halt her. Und da fand ich viele von schön von den Aktionen, weil die halt auch an sich relativ simpel sind und dann nicht so fürchterliche Ketten man machen muss. Nicht so 6 Phasen hintereinander, die jeder durchgeht oder so. Sondern im Prinzip spielt man nur diese Karten oder dann löst die Aktionen aus. Und das mochte ich auch ganz gerne. Und das mit den Aliens, das fand ich auch eigentlich ganz cool, weil das ist mal in so einem Spiel echte Variabilität für das Spiel. Weil ich finde, die meisten Spiele, gerade diese großen Eurogames, die tun immer so, als wären sie extrem variabel, aber eigentlich mischen sie nur so ein paar Sachen auf dem Spielfeld ein bisschen durcheinander. So die Rundenziele sind jedes Mal ein bisschen anders oder so. Und das ist ja nicht wirklich variabel. So, klar, du machst in der Partie ein bisschen was anderes, aber das Spiel ist nicht anders deswegen. Du machst genau die gleichen Sachen, nur vielleicht mit einem leicht anderen Schwerpunkt oder so. Und in SETI machst du schon andere Sachen, ne? Weil wenn so ein Alien aufgelegt wird, du weißt nicht, was das ist, und das verändert vielleicht das Spiel, dann musst du vielleicht einfach andere Sachen machen, dich auf andere Sachen konzentrieren, oder vielleicht ist auch einmal dein ganzer Fokus irgendwie im Eimer, oder du musst dich komplett umdrehen, ne? Und das ist halt für mich echte Variabilität, wohingegen in anderen Spielen, ich nehme mal als mein Lieblingsbeispiel, weil es ein Spiel ist, was ich mag, aber halt nicht wirklich variabel ist, nämlich immer Darwin's Journey, was ein relativ großes Eurogame ist, wo man auch viele thematische Sachen macht. Aber so richtig variabel ist es nicht, weil du halt einfach nur diese Rundenziele und ein paar Aktionen austauschst. Und das ändert eigentlich im Spiel überhaupt gar nichts, außer dass du halt die Punkte anders machst. Und das fühlt sich halt genauso an wie sonst auch. Und das mag ich an dem Spiel halt schon ganz gerne an SETI. Also davon da kann ich verstehen, wo die gute Laune zum Spiel herkommt und warum auch der Preis herkommt und so. Also die Auszeichnung. Weil halt viele solche großen Spiele das meiner Meinung nach so nicht hinkriegen. Die zwei Sachen.
Ich finde auch, dass diese Thematik tatsächlich auch von dem Aufbau vom Spielplan und vom Spielmaterial herkommt, weil du musst gar nichts abstrahieren. Du brauchst dir nichts vorstellen. Es ist alles so aufgearbeitet, dass du siehst, okay, hier ist die Erde, hier muss ich meinen Satelliten oder wie auch immer das Ding heißt starten, dann muss ich zu einem Planet fliegen, und das macht alles Sinn, weil es halt auch wirklich so abgebildet ist. Und du kleine Satelliten in der Hand hast und die von A nach B fliegst und so. Ich finde, alleine diese Optik und Haptik, die das Spiel mit sich bringt, alleine dadurch lässt sich das ganz gut erklären. Und du musst im Kopf eigentlich gar nichts umdenken, sondern dadurch ergibt sich vieles logisch.
Finde ich auch, ja. Und für mich sind es auch vor allem die Mechanismen, die das Thema auch einfach befördern. Ne? Also es ist nicht nur so eine Leiste, auf der du irgendwie fortschreitest. Ne? Keine Ahnung, wenn du da die Signale irgendwie bekommst oder so, dann steigst du nicht auf irgendeiner Leiste einfach nur ein paar Punkte nach oben. Spoiler vielleicht für späteres Spiel. du steigst nicht einfach nur auf irgendeiner Leiste nach oben und am Ende wirst du guck, wer ist auf der Leiste am weitesten und der kriegt am meisten Punkte oder so. Ne? Sondern du fliegst halt wirklich los, fliegst auf den Planeten, landest da und kriegst da was für. Ne? Das ist halt, das fühlt sich einfach so wie das an, was du da machst. Du startest eine Rakete, fliegst irgendwo hin, landest auf dem Planeten. Das sieht man und genau das macht man auch. Und das ist was anderes, als ob du jetzt nur irgendwo so ein paar Rädchen drehst und auf irgendeiner Leiste aufsteigst.
Ja, absolut.
Und das alles wird ja noch unterstützt durch die Table Presence. Aber jetzt weiter. Tschüss, Sven. Du mal weiter.
Was das Thema noch mehr beflügelt, sind die ganzen Karten, der ganze Kartenstapel, der da drin ist. Auf den Karten sind wirklich real existierende Technologien abgebildet, wie jetzt das Starship von SpaceX ist dort auch vertreten, aber auch andere Technologien, die eben real existieren und die mechanisch sinnvoll ins Spiel integriert worden sind. Finde ich super. Und auch das SETI-Programm selbst, das gibt's ja real. Also die Suche nach außerirdischem Leben gibt's ja in der Realität. Und das ganze Spiel ist darauf ausgelegt oder ist darauf aufgebaut, eben auf realer Technologie. Ähnlich wie bei Terraforming Mars, wo es dann auch wirklich Technologien auf den Karten abgebildet sind, die theoretisch entwickelt werden können, ja, ist es jetzt hier bei SETI, sind es tatsächlich real existierende Technologien, die auch schon heute genutzt werden.
Also ich habe es auch einmal gespielt, das ist aber jetzt schon ein paar Monate her, und ich habe es auch extremst begeistert gespielt tatsächlich. Das war auch eine sehr lange Partie. Das waren auch, wir waren, glaube ich, zu viert auch, genau. Und war auch eine lange Partie. Nur ich war echt schockbegeistert von dem Spiel, das bin ich selten. Gerade auch mag ich eigentlich so lange Spiele im Moment gar nicht mehr so gerne, aber da verflog die Zeit trotzdem. Also es fühlte sich nicht so langatmig an. Gut, wir hatten jetzt auch keine ganz langen Kettenzüge. Wir haben das alle, glaube ich, zum ersten Mal gespielt und uns quasi angeeignet, aber trotzdem, ich hatte das Gefühl, man hatte immer eine Karotte vor der Nase, zumindest war es bei mir in der Partie so. Ich wusste immer, ah, das willst du machen, das möchtest du machen. Und wenn Spiele sowas bieten, so immer so einen Anreiz haben, was man noch als nächstes machen will, dann finde ich, dann machen die auch sofort instant mehr Spaß. So ist es zumindest bei mir.
Außer du bist der Daniel 2.5, dann hast du nicht die Kraute vor der Nase, sondern du hast schon 250 davon im Sack und da vor dir hangeln noch 10. Also
das Feld abgeerntet. Das nächste kommt dann. Ich bin mit einer Karotte zufrieden.
Genau, also was das Spiel halt so besonders macht, Philipp, du hast ja gesagt, es ist eigentlich sind relativ simple Züge angedacht, weil du hast nicht so viele Aktionen, aber es ist natürlich ein breites Spektrum trotzdem, also musst natürlich vorher überlegen, und das ist genau der Punkt, du musst vorher überlegen, was du eigentlich machen möchtest, wo du eigentlich deine Punkte machen möchtest. Du hast zum Beispiel in der Partie vorrangig Karten gesammelt, mit denen du Missionen erfüllen kannst. Und ich fand das richtig clever und du warst ja auch lange Zeit tatsächlich irgendwie vorne. Und ich habe das im Solospiel nie wirklich gemacht, weil ich die Mechanik jetzt nicht wirklich... hat mich nie wirklich angesprochen, aber sie hat anscheinend funktioniert. Erstmal. Von daher, man kann über viele Sachen eben die Punkte machen, aber was vor allem diesen Denkmechanismus auslöst bei uns Menschen ist vor allem, dass wir diese richtig knappen Ressourcen haben. Du hast am Anfang die 5 Karten auf der Hand, glaube ich, 5 waren das, ne? Hast ein paar Ressourcen. Und für die zweite Runde kriegst du diese paar Ressourcen nochmal, aber keine wirklich großen Hände, also Karten mehr in die Hand. Und es stehst dann plötzlich ohne Ressourcen da und hast irgendwie nur einen ganz, ganz begrenzten Spielraum, den du bedienen kannst. Und ich glaube, wenn du das weißt und das im Hinterkopf hast, wie komme ich eigentlich mit den wenigen Ressourcen in der nächsten Runde oder in den nächsten Zügen, klar, dann fängt es bei uns an zu rattern und dann kann es eben auch relativ lange dauern mit dem Spiel. Aber ja, was ich noch sagen wollte, die Table Presence ist natürlich auch so ein Faktor, der dazu führt, dass Leute gegebenenfalls auch schockverliebt sind, weil ich finde, das Material sieht wirklich schön aus mit der Sonne in der Mitte, die sich dann, die halt gibt, macht das was her, du drehst das Sonnensystem da drumherum und du brauchst natürlich aber auch einen großen Tisch. Ich meine, das wird ja auch immer wieder ein Thema, wie so eine Table Presence natürlich auch dafür sorgt, dass Leute sich einfach ein Spiel nicht mehr kaufen, weil es einfach nicht mehr auf den Tisch passt. Und Seti ist auch so ein Spiel, weil das eben ein relativ langgezogenes Board hat und jeder noch seine eigenen Karten und Auslagen vor sich liegen hat. Also da muss man natürlich darauf achten, wenn man das Spiel spielen möchte. Ihr müsst auf jeden Fall einen großen Tisch haben.
Ja, genau. Es ist 2025, ne? Also ich glaube, mittlerweile sind wir das alle gewohnt, dass die Spiele alle größer sind als unsere Tische oder wir halt einen Anbau irgendwie machen müssen oder halt so einen arschteuren Spieletisch kaufen müssen oder so. Ich glaube, manchmal sind die schon zu klein, habe ich gehört. Ja, nicht. Also mir hat es auch insgesamt gefallen, auch wenn ich ein paar Sachen hatte, die mir dann nicht so gefallen haben. Und die meisten habt ihr auch schon erwähnt, weil die mir einfach sehr wichtig sind. Ne? Diese relative Interaktionslosigkeit in dem Spiel, die stört mich dann halt schon. Ne? Weil ich habe halt zwischendurch gesehen, okay, bei mir ist der Dampf langsam raus aus dem, was ich da machen wollte. Dann dachte ich mir so, okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie hin, dass der Daniel da jetzt nicht die ganze Zeit die Punkte abräumt und ich komme her vom Kopf stellen. Und im Endeffekt haben wir hinterher zu dritt versucht, irgendwie den Daniel von irgendwas abzuhalten, was das bringt halt einfach nichts. Ne? Also man kann nicht wirklich was tun, um den anderen so in die Parade zu fahren. Und sowas stört mich dann immer schon so ein bisschen. Und für mich war es auch so ein bisschen, obwohl die Aktionen alle an sich relativ einfach sind, ist das Spiel für mich auch einfach aufgrund von Brain Overload so ein bisschen Solo-Puzzle. Weil bei solchen Spielen bin ich immer so sehr mit dem beschäftigt, was ich da mache und durchzublicken, was ich da eigentlich versuche zu machen und was ich noch brauche und was ich nächste Runde brauche und dann die Runde danach und was ich vielleicht langfristig sammeln sollte und worauf ich jetzt gerade kurzfristig hinarbeite, dass ich auch keine Zeit habe, bei irgendwem zu gucken, was macht der eigentlich gerade, kann ich das irgendwie verhindern oder so. Und im Endeffekt habe ich dann immer so das Gefühl, eigentlich spiele ich hier für mich selber und manchmal ist aus Versehen jemand im Weg. Und das finde ich immer so ein bisschen... schade, weil das ist für mich nicht der Grund, warum ich solche Spiele spiele. Ich möchte mit den anderen direkt interagieren. Ich möchte das Gefühl haben, okay, hier sitzen andere Leute mit mir, mit denen mache ich was gemeinsam und nicht wir sitzen alle nur davor, machen unser eigenes Ding und am Ende gucken wir, wer es am besten gemacht hat. Und das ist bei dem Spiel jetzt nicht unbedingt so, aber es fühlt sich immer so ein bisschen so an, schon einfach, weil ich gar keine Kapazität habe, mir noch was von anderen anzugucken. Und ich glaube, das wird auch nicht viel besser, wenn man das Spiel besser kann, weil im Endeffekt verliert man sich, glaube ich, immer in diesen langen Kombos, weil das ist ja auch der Catch des Spiels, ne? Diese Kombos, diese Engine, die man baut, die man immer länger zieht und immer krasser baut. Und das war bei dir ja auch so, Daniel. Du hattest dahinter, hast du ja fast teilweise mal 3, 4, 5 Züge hintereinander alleine gespielt, weil wir alle schon fertig waren, ne? Also wir hatten ja alle schon nichts mehr und du hast einfach weiter und weiter und weiter und weiter gemacht und musst dann ja auch immer am Ball bleiben, das immer noch weiter zu verlängern, noch mehr rauszuholen. Und ich glaube, und da geht für mich immer so ein bisschen dieser interaktive Aspekt automatisch verloren, weil ich dann gar keine Kapazität mehr habe, auf was anderes zu achten.
Aber ich denke, das ist auch der Preis von der Komplexität, ne? Ja. Desto komplexer ein Spiel wird, desto weniger Interaktion ist automatisch am Tisch.
Also bei Eurogames mit Sicherheit, ja.
Ja.
Man könnte die Hypothese aufstellen, dass die Interaktion wieder steigt, wenn du nur 1 gegen 1 spielst.
Dann das glaube ich auch, ja.
Dann hast du den Überblick, was dein Gegner macht und versuchst genau das irgendwie zu verhindern. Sei es, weil du das System drehst, weil du versuchst als Erster irgendwo auf dem Planeten zu landen oder wie auch immer.
Also du kannst ja auch in die nahegelegenen Sonnensysteme scannen und da dann vielleicht jemanden was wegnehmen, so kurz vorher.
Stimmt, ja.
Ich denke, das Spiel, wenn man es zu zweit spielt, dann machst du aber wahrscheinlich einfach was ganz anderes als die andere Person, oder? Also, weil du, wenn du weißt, okay, die Person geht auf Raketenstart und fliegt überall hin, dann sagst du, okay, jetzt gehe ich auf Scannen, damit wir uns dann nicht die ganze Zeit in die Quere kommen. Also, würde ich jetzt denken, weil das Spiel halt diese unterschiedlichen, ja, Strategien quasi schon so anbietet, dass man das dann wahrscheinlich auch annimmt. Aber man kann es natürlich auch absichtlich nicht machen.
Aber es hängt ja auch stark von deinen Handkarten ab, was du machst. Ich meine, du, Philipp, hattest das Problem, dass du nur teure Karten auf der Hand hattest und mit deinen Karten dann kaum was anfangen konntest.
Ja, ich habe das Beste draus gemacht. Vielleicht.
Du bist Zweiter geworden.
Ja.
2 Punkte oder 3 Punkte vor mir, aber Zweiter.
Ich wurde vor allem von Daniel nicht überrundet. Ja, da war ich stolz drauf.
Das ist schon was, wenn man darauf stolz ist, nicht überrundet worden zu sein. Aber es ist ja manchmal so, wenn man jemand das Spiel schon kennt und intensiv schon mal sich damit beschäftigt hat, gerade bei so Expertenspielen, habe ich auch schon bei Food Chain Magnet, ich glaube, der hat das Dreifache an Punkten zu mir. Ich war auch Zweiter und der andere Mitgespieler, der hatte 3-fache Punkte oder so. Das war auch absurd, wie gut der das gespielt hat. Aber ja, man kann ja trotzdem Spaß haben an solchen Spielen, denke ich. Ne?
Genau, Food Chain ist auch, glaube ich, das schlechteste Beispiel dafür. Also da kannst du dann auch, glaube ich, keinen Spaß mehr haben, wenn das hier jemand so gut kann, weil der dir einfach alles zerstört, weil er dir jeden einzelnen Markt wegnimmt, den du versuchst zu kriegen.
Ja, aber ich war ja so böse. Ich war noch Zweiter, er hat den anderen mehr weggenommen als
er. Das heißt, er hatte 500, du hattest 100 und die anderen beiden 50 oder so.
Sowas, ja. Das war traurig. Naja, aber ich würde mal sagen, dann haben wir, glaube ich, jetzt hier genug über SETI gesprochen. Wir haben nämlich noch eine ganz brandneue Neuheit mit dabei angeschleppt, weil der Sven und der Philipp und ich, wir haben am Goldenen Fluss gespielt. Ich persönlich habe jetzt, glaube ich, schon die 4. Partie von dem Spiel gespielt. An dem Wochenende, das war die 4. Und es hat wieder grandios viel Spaß gemacht. Und für all diejenigen, die am Goldenen Fluss jetzt noch nicht kennen, das ist eine Neuheit, die jetzt bei Cosmos erschienen ist. Und das ist im Prinzip ja so auch eigentlich ein Eurogame, wo man eben den namensgebenden goldenen Fluss hat. Darauf schippern wir mit 2 Booten. Wir versuchen, in 6 Regionen Einfluss zu bekommen. Und bevor ihr euch jetzt gerne zurücklehnt und sagt, boah, nee, kein Bock drauf, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, weil es spielt sich wunderbar schnell. Also wir waren, glaube ich, auch in 1 Stunde oder so durch, jetzt zu 4. 1 Stunde, 1,5 Stunden maximal mit erklären, denke ich. Und das Spiel ist total gestreamlined im Prinzip, weil das, was man hier machen kann, ist total eingeschränkt. Wir haben genau 3 Aktionsmöglichkeiten, um eben hier zu erlangen, dass wir Einfluss erreichen können und Punkte kriegen. Entweder wir bauen ein Gebäude, dafür müssen wir einfach das Geld haben, was wir brauchen. Und es gibt hier halt Würfel, die definieren im Prinzip, in welcher Region man agieren kann. Der Würfel wird immer am Ende der vorherigen Runde geworfen. Das heißt, man kann immer schon, während die anderen dran sind, sich wieder Gedanken machen, was mache ich mit dem Wurf jetzt in der nächsten Runde. Wenn man total schlecht gewürfelt hat, also damit nichts anfangen kann, gibt es die göttliche Gunst. Damit kann man den Würfel beeinflussen. Das kann man aber natürlich auch nicht endlos oft machen. Also da müssen wir auch ein bisschen sparsam mit umgehen. Wir können also entweder ein Gebäude bauen oder wir können eben segeln. Das heißt, wir ziehen einfach die Punkte, Man hat auch eine Anzahl auf dem Würfel drauf und dann würfelt, dann geht man halt entsprechend diese Felder voran, vorwärts und da, wo man ankommt auf dem Feld, da bekommt man selber etwas. Und das ist besonders spannend, wenn dort schon Gebäude von anderen Personen sind, bekommen die auch etwas. Also die partizipieren dann auch von dem Handel, den man dort treibt. Und das ist eine wunderschöne interaktive Möglichkeit hier, dass man immer permanent interessiert ist, was machen die einander gerade. Weil wenn jemand dann segelt und auf das eigene Feld kommt, kriegt man halt auch was. Und als dritte Option ist es, wir bekommen hier mit der Zeit immer mehr Handelswaren. Es gibt drei verschiedene Waren und damit können wir dann Kunden beliefern. Und das sind im Prinzip wieder so Karten, die verschiedene Möglichkeiten bieten. Es gibt zum Beispiel den, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, der König.
Händlerin,
der König. Wie hieß der jetzt noch, der Anführer? Sultan oder? Nee,
es ist nee, in das China. Ist die falsche Region für
China. China, wir sind in China. Ja, ich weiß jetzt nicht.
Auf jeden Kaiser Fall, vielleicht?
Ja, Kaiser kann auch sein. Auf jeden Fall kann man dann sein Boot ausbauen, man kriegt ein größeres Boot und dann hat das Boot auf einmal total die Extras. Man kann Händler bedienen, die ermöglichen es immer, wenn man am Ende des Flusses rausgeht, kommt man am Anfang wieder rein. Und immer, wenn man dann den Fluss verlässt, quasi einmalig kriegt man nochmal einen Bonus über so Händler. Und ja, es gibt ja einfach viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich ausleben kann. Und das macht einfach richtig viel Spaß. Und das Beste ist tatsächlich, ich habe das mit einer Gruppe von 3 Personen gespielt, die wollten es unbedingt spielen. Ich sagte denen auch, Leute, das könnte zu kompliziert für euch sein. Die haben sonst, spielen die keine Kennerspiele. Und das ist ein leichtes Kennerspiel, würde ich mal sagen. Ah. Vielleicht, oder? Vom
es ist definitiv Kenner, aber leicht ist es nicht.
Nicht? Okay. Also auf jeden Fall habe ich das mit der Gruppe von Leuten, die sonst keine Kenner spielen, locker hingekriegt. Ich musste es natürlich leiten. Also ich habe aufgepasst, dass immer alles eingehalten wurde und so weiter. Aber die hatten auch riesig Spaß dabei. Also die haben sich richtig bedankt und sagten, dass ich glaube, eine Frau hat auch überlegt, sich das zu kaufen.
Ich habe sogar eine Vermutung, woran das liegt, dass das Leuten relativ leicht fällt zu spielen. Da sind Leute, die es nicht so drauf haben mit Brettspielen eigentlich. Und ich glaube, das liegt daran, weil das, wenn man mal so ganz strikt drüber nachdenkt und es ein bisschen weiterdenkt, ist das fast ein Roll-and-Move-Spiel. Ne? Es ist fast ein, ich werfe den Würfel und gehe an so viele Schritte Spiel, aber halt natürlich mit einer Menge Extras. Aber das ist halt ein Prinzip, glaube ich, was Leuten einfach so eingeimpft ist durch die ganzen Massenmarktspiele, die man halt so kennt, auch die jeder kennt, dass das dann einfach nicht kompliziert ist. Ne? Also die Idee, ich würfel einen Würfel und dann kann ich halt 5 Schritte gehen, wenn ich eine 5 gewürfelt habe. Oder ich kann den Würfel halt nochmal ein bisschen drehen und dann gehe ich halt 4 oder 6 Schritte. Das ist aber, glaube ich, einfach so ein eingängiges Konzept, dass das einfach für viele ist. Oder?
Das ist ein guter Punkt, kann sein. Ich hatte beim Aufbauen euch ja geärgert und gesagt, das ist ein Laufspiel, wo ihr euch schon direkt angeekelt weggedreht habt.
Ein Laufspiel, in dem man Häuser bauen kann, die Hotels und man kriegt Einnahmen, wenn jemand anderes drauf landet.
Wir haben schon gewitzelt, das ist eigentlich Monopoly 2025 Edition.
Oh. Aufgebautes Monopoly, ja.
Oder Hotel.
Wolltet ihr eigentlich Werbung für das Spiel machen? Oder?
Pass auf. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo Roll and Move wieder zurückkommt und diesmal in gut, weil Molly House kam auch dieses Jahr raus und nächstes Jahr auf Deutsch und das ist auch ein fantastisches Roll and Move Spiel. Also gucken wir mal, ob dieser Mechanismus vielleicht jetzt wie der Phönix aus der Asche aufsteigt.
Also meine Meinung zum Goldenen Fluss, das war meine zweite Partie mit dir, Daniel, aber meine erste in der analogen Version. Ich habe es zuerst auf BGA gespielt und alter Schwede, das Spiel hat mir überhaupt nicht gefallen, aber überhaupt nicht. Ich musste ständig in dieser App hoch und runter scrollen, ich hatte überhaupt keine Übersicht. Im Endeffekt sind es nur 3 Aktionen, aber dann baust du da ein Gebäude, dann siehst du das nicht wirklich, was da gehighlightet ist. Ich habe das nicht verstanden. Außerdem optisch gefällt mir es nicht. Auch in Real gefällt es mir optisch überhaupt nicht. Dieser goldene Fluss, der einfach wirklich in Gold ist. Aber ich kann auch nicht viel mit diesem Asia-Thema anfangen, muss ich sagen. Ich habe mich dann doch nochmal überreden lassen, das Spiel mit euch zu spielen. Und das war eine sehr gute Entscheidung, weil das Spiel macht richtig, richtig viel Spaß. Ich kann aber nur empfehlen, spielt die analoge Version. Wenn ihr es dann analog gespielt habt, dann könnt ihr es auf BGA spielen, aber fangt nicht mit BGA an. Das führt eventuell zu Frust. Also die Partie hat mir wirklich viel Spaß gemacht. War toll.
Ja, ich fand's auch gut. Also ich habe es zum ersten Mal gespielt, hatte das auch eigentlich gar nicht so eingeplant. Also ich hatte es schon mal irgendwann gesehen und habe es mir dann mal so pitchen lassen und dachte so, ach, Also war jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, aber ich dachte mir so, ja, wenn es dann jetzt hier ist und da sind Leute, mit denen ich Lust habe, das zu spielen, dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Und ich fand es dann auch super. Also es ist extrem eingängig und es ist super intuitiv spielbar, finde ich. Also man muss wirklich extrem wenig erklären. Also ich habe das Spielfeld gesehen und Daniel hatte so die ersten 5 Sätze gesagt und danach hätte er eigentlich aufhören können, weil es ergibt sich, das meiste ergibt sich irgendwie von alleine, was man in dem Spiel macht. Also man hat einen Würfel, mit dem kann man seine Boote verrücken, den kann man verändern und man kann die Würfel auch noch für andere Aktionen verwenden. Erklärt sich fast von alleine das Spiel, obwohl es gar nicht so einfach ist. Und wenn man einmal die Regionen alle so ein bisschen überblickt hat, was da wo passiert, dann ist das wirklich ja quasi schon zu Ende erklärt, finde ich.
Vor allem gibt es eine sehr gute Möglichkeit, diesen Würfel zu manipulieren und damit nicht einfach auf einen Zufall angewiesen zu sein von dem Würfel, sondern man kann eben eine spezielle Ressource ausgeben, um den Würfel hochzudrehen, runterzudrehen. Und diese Ressource gibt's eigentlich auch immer mal wieder im Spiel. Also man hat ständig die Möglichkeiten, den Würfel zu manipulieren.
Und das Spiel macht ja auch noch ganz schlau, dass man halt diese 2 Boote hat, die man ja, wenn man ganz clever ist oder nicht unclever, einfach an unterschiedlichen Stellen auf diesem Fluss platzieren kann, absichtlich. Dann ist es auch gar nicht so wahnsinnig wichtig vielleicht, was man genau würfelt, wenn man halt 2 Optionen hat, von denen man losgehen kann. Und das Spiel macht das Spiel schon ganz gut, finde ich. Und du hast schon gesagt, es sind knackige Spielzüge, es geht relativ fix. Das finde ich immer so ein bisschen trauriges Pro-Argument für Spiele, wenn man sagt, das ist kurz. Ist schnell vorbei, so nach dem Motto. Aber es ist halt wirklich nice. Also man macht halt im Zug auch nicht viel. Es gibt nicht viel vorzubereiten und es fluppt einfach so durch, ne?
Es geht ja nicht unbedingt um die Spielzeit insgesamt, sondern eben um die Downtime, die eben nicht so existiert.
Ja, Downtime ist so ein Thema da. Kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf.
Ja, nee, aber tatsächlich ist das mit den schnellen Spielzügen, finde ich, einfach, dass die ergeben sich ja oft durch die Ressourcen, die man hat. Also wenn man keine passenden Ressourcen hat, man hat nur 2 Kunden auf der Hand, die man beliefern kann, dann kann man die halt nicht beliefern, dann fällt die Aktion schon mal weg. Wenn man kein Geld hat, um was zu bauen, dann kann man halt nicht bauen, dann fällt die Option auch weg und dann kann man halt auch nur laufen und dann kann man halt gucken, will ich da jetzt Gunst ausgeben und den Würfel zu manipulieren? Lohnt sich das? Oder reicht es, wenn ich jetzt so gehe, wie Philipp schon sagte, mit 2 Booten hat man immer gute Optionen. Ja, und deswegen, manche Runden sind dann auch, man hat immer eine Runde, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, vielleicht, weil man vielleicht 2 Optionen oder 3 Optionen hat. Aber sonst gibt es immer wieder schnelle Runden, wo man eigentlich gar keine andere Option hat, außer zu laufen. Was aber auch gut ist, weil das beschleunigt ja auch wieder das Spiel, weil immer, wenn man hinten einmal durchläuft, wird wieder eins der Gebäude weggeschmissen und das triggert halt dann schneller das Ende. Umso öfter quasi den Fluss runtergefahren wird, umso schneller endet das Spiel dann auch. Und das ist einfach, man muss sich bewegen, um an Geld zu kommen und an Ressourcen zu kommen. Da kann man nicht rundherum. Ja, und das ist einfach so fluffig und schnell und wie wir jetzt hier gerade festgestellt haben, auch super einsteigerfreundlich, auch für selbst für Personen, die sonst keine Kennerspiele spielen. Also für mich ist das auf jeden Fall für Kennerspiel des Jahres nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal ganz weit oben auf der Liste.
Mit einem anderen Setting, einer anderen Illustration würde ich es mir tatsächlich kaufen. Aber ich finde es wirklich nicht ansprechend.
Also ich finde es auch sehr hübsch tatsächlich. Also
ja, ich auch.
Ich mag dieses Goldene, also ich finde, das ist sehr edel. Das Inlay, gut, das ist jetzt sehr blinky-blinky, weil es ist auch ein vergoldeter Kunststoff, der glänzend ist. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber alles unabhängig davon, vom Spielmaterial, finde ich genau richtig. Es ist nicht, nicht zu overproduced, dass es dann wieder zu teuer wird. Das macht ja Cosmos eigentlich ganz gut, aber ich finde, so von der Qualität her ist das richtig top.
Oh, ja, und ich finde es vor allem, es ist auch sehr eigen, ne? Also es sieht jetzt schon deutlich anders aus, setzt sich wirklich ab von den meisten anderen Spielen, ne? Also es gibt ja diese, ja, so mittleres, unteres Kennerspiel, Levelspiel, da kommen ja absolute Massen von jedes Jahr raus und die haben halt auch, finde ich, häufig das Problem, sich ein bisschen voneinander abzugrenzen, auch optisch, einfach wegen der Menge und auch wegen so Trendthemen, ne? So, was weiß ich, Tiere im Wald oder irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, ne? So, die halt alle gleich aussehen, die Spiele. Und das hebt sich halt ab. Klar, das ist jetzt auch ein bisschen quasi so mit dem Holzhammer ins Gesicht abgehoben, ne, durch diesen ganzen Goldkram, der da drauf ist. Aber ich finde, das hat einfach was. Ne? Klar, kann man auch richtig doof finden, aber ich finde es halt auch mutig, dass mein Verlag sagt, komm, wir nehmen mal wirklich so einen etwas exzentrischen Look für so ein, ja, für so ein Spiel, was sich schon so ein bisschen anbiedert, würde ich sagen, an breite Massen. Finde ich eine gute Entscheidung eigentlich. Ne? Ist schade für Sven, aber gut für mich.
Aber ich muss das nachvollziehen. Also ich kann das nachvollziehen, was Sven gesagt hat, weil ich habe es auf der Messe gesehen, bin da vorbeigelaufen und dachte mir, okay, das Spiel von Cosmos, ja, sieht okay aus, spricht mich jetzt nicht direkt an. Und ich habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt, weil es einfach irgendwie irrelevant ausgesehen hat. Aber als ich es bei euch dann aufgebaut gesehen habe, dachte ich mir, okay, da hätte ich jetzt auch ganz gerne mitgespielt. Ich würde es zumindest mal gerne probieren. Und ich glaube, so wie ich euch gehört habe, macht das auf jeden Fall Sinn, das mal gespielt zu haben. Und tatsächlich wäre meine Frage gewesen, ob ihr euch das vorstellen könnt, ob das vielleicht tatsächlich für ein Kennerspiel nominiert werden könnte. Also ob es auf dem Level gut ist. Nicht nur gut, sondern wirklich auf dem Level gut ist. Und du hast es ja schon beantwortet, Daniel. Du würdest es da sehen.
Meine persönliche Meinung halt.
Ja.
Also auch wenn ich für das spreche.
Ja, definitiv. Ja, okay.
Ich würde es allein deswegen in die Nominiertenliste aufnehmen, weil es ein Kennerspiel ist, was auch Leute, die weit drunter im Niveau sind, wahrscheinlich gut aufnehmen können. Und das ist ja eigentlich auf jeden Fall dann so eine Zielgruppe für so ein Spiel des Jahres, ne? Also ein Kennerspiel des Jahres oder so. Die sind ja immer erpicht darauf, dass das möglichst viele Leute so ein bisschen catchen kann, so ein bisschen mitnehmen kann. Und da kommen halt sowieso keine krassen Superbrecher da rein oder irgendwelche gehobenen Kennerspiele. Und ich denke, das ist genau in der richtigen Komplexität, mit genau dem richtigen Mechanismus. Und was das Spiel halt auch noch super gut macht, was man sagen muss, was mich am Spiel am Anfang gestört hat, ist, ich dachte, okay, du fährst auf diesem Fluss, der magischerweise irgendwie im Kreis läuft oder so, keine Ahnung, was da los ist. Spielt sich das nicht irgendwie von selbst so, ne? Und wenn man sich so die Erklärung anhört, okay, man hat nicht viel Optionen, meistens ergibt sich so, was man macht, so, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, oh scheiße, spielt sich das Spiel so ein bisschen von alleine, weil man quasi immer vorgegeben hat, was man gerade sinnvollerweise machen muss, aber das finde ich eben auch nicht. Also man hat schon noch so ein bisschen Bewegungsfreiraum, um mal was anderes zu machen oder mal einfach wem anders ein Gebäude irgendwo hinzusetzen, wo man genau weiß, dass die Person da gerade hin will, oder man fährt einfach genau dahin, wo man weiß, dass da gerade jemand hinfahren will, um dem was wegzunehmen oder so. Und das funktioniert in dem Spiel schon. Also es ist schon interaktiv, was natürlich für solche Spiele auch nicht unbedingt normal ist. Und es ist vor allem, man hat noch so ein bisschen Wiggle Room. Man muss nicht einfach nur da hinfahren, dann gibt man Ressourcen auf, wenn man gerade hat, dann hat man genug Geld, dann baut man ein Haus. So funktioniert es eben auch nicht, sondern man hat schon noch was zu entscheiden.
Ja gut, dann machen wir jetzt eine Schnur drum und beenden hier Part 1, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde gelandet, das ist ja perfekt. Also schön, dass ihr bis hier dran geblieben seid, und ich kann euch nur sagen, jetzt folgen gleich noch 3 Highlights. Also wenn ihr jetzt sofort rüberspringt zu Quality Downtime, wir verlinken das auch natürlich in den Shownotes, dann könnt ihr direkt uns weiter zuhören. Aber für Brettspiel News ist es jetzt vorbei. Danke fürs Zuhören, habt eine gute Zeit, bleibt verspielt und wir hören uns gleich. Bis dann, ciao.
Tschüss.
Bis gleich.
Tschüss, bis gleich.
Hallo, bis gleich.